Ich grüße Sie ganz herzlich in dieser Morgenstunde. Das ist das Thema vom vorhergehenden Lied, das Vertrauen. Der Herr wird selbst für euch streiten und ihr werdet stille sein. Diese wunderbare Verheißung bekommt das Volk Israel in einer fast aussichtslosen Lage. Vor ihnen das Schilfmeer, hinter ihnen der Pharao mit seinem Heer und links und rechts Wüste. Aussichtslos. Und dann geschieht das Unfassbare. Das Schilfmeer teilt sich und die Israeliten können trockenen Fußes ans andere Ufer. Und der Pharao mit seinem nachstürmenden Heer ertrinkt in diesem Meer. Der Herr selbst wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Dieses Wort hat für mich eine ganz besondere Bedeutung und es stand am Anfang meiner Karriere. Ich hatte es längst vergessen und erst im Alter richtig begriffen. Dieses Wort stand auf einem schmalen Zettel, den mir meine Mutter, die eine fromme Frau war, heimlich in meine Federtasche gesteckt hatte. Und das kam so. Ich war als Kind, als Teenager und auch noch später immer von einem unbändigen Freiheitsdrang beseelt. Mit Lernen und mit Schule hatte ich nicht viel im Sinn. Ich kann mich kaum erinnern, dass ich Hausaufgaben gemacht hätte. Und wenn, dann nur das Nötigste. Meine Eltern hatten ihre liebe Not mit mir. Und sie sagten immer mal wieder, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Das war vielleicht nicht pädagogisch sehr klug, aber es hat mich damals nicht so sehr beunruhigt. Zumindest nicht so sehr. Ich war ständig mit einer Jugendbande auf der Straße unterwegs. Dementsprechend waren auch meine Zeugnisse. Die hatten geradezu gelangt für eine Lehre im Gartenbau. Das war mir aber eigentlich auch recht, denn da war ich in Freiheit. Aber auch in dieser Lehre habe ich nicht so recht zustande gebracht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich die Aufgabe hatte, jeden Tag das Wetter zu beobachten. Temperatur, Wind, Niederschlafsmenge und dann die Arbeiten im Gartenbau zu dokumentieren und in ein Tagebuch einzuschreiben. Als die 3 Jahre langsam zu Ende gingen, fiel mir mit Schrecken das Tagebuch wieder ein. Und jetzt hatte ich Glück im Unglück, wenn man das so sagen soll. Ich hatte mir nämlich den linken Arm gebrochen beim Skifahren und konnte wochenlang nicht arbeiten. Und das war meine Rettung, sonst hätte ich die Facharbeiterprüfung wahrscheinlich nicht bestanden. Ich habe mich also hingesetzt und habe die Tagebücher nachgeschrieben. Das heißt, ich habe 2,5 Jahre das Wetter selber gemacht und die Arbeiten im Gartenbau dazu erfunden. Ich dachte, das kann ja keiner nachprüfen. Und ich hatte aber ein schlechtes Gewissen. Und zuletzt habe ich meinen Freund Martin, der Kunstmaler war, gebeten, er möchte mir 4 schöne Blumenmotive malen. Und die habe ich vorne in die Tagebücher geklebt. Und das hat offensichtlich Eindruck gemacht, denn ich habe dann im Frühjahr die Facharbeiterprüfung mit gut bestanden. Aber dann hat es eines Tages Klick gemacht. Mir war klar, so kann das nicht weitergehen. Ich habe den Beruf gewechselt, habe die medizinische Fachschule in Zwickau besucht und ein Fachschulstudium als Physiotherapeut begonnen. Und während dieser Zeit habe ich erst gemerkt, was ich bis dahin alles versäumt hatte. Mein Wissen in den allgemeinen Fächern war kümmerlich, vor allen Dingen in Grammatik und Rechtschreibung. Nach 2 Jahren standen die ersten Abschlussklausuren an und ich war ziemlich deprimiert. Wir saßen in einem großen Lehrsaal, alle auf Abstand, wie das so bei Klausuren ist. Und als ich meine Federtasche öffnete, fiel mir dieser Zettel in die Hände, den mir meine Mutter hineingelegt hatte. Das sollte mein Vertrauen stärken. Ich bin zunächst erschrocken, habe den Zettel schnell weggesteckt. Wenn das der Dozent gesehen hätte, hätte er vielleicht gedacht, ich habe einen Spickzettel. Und dann habe ich losgeschrieben und dann begann eigentlich meine Karriere. Es folgten noch 3 Jahre Fachschulstudium in Leipzig, 2 Jahre Abendoberschule und dann nochmal 4 Jahre Studium in Berlin, die letzten beiden Jahre an der Humboldt-Universität. Und dann ging es noch einmal 3 Jahre zum Studium nach Stuttgart. Den Zettel mit dem Bibelwort, den hatte ich längst vergessen. Was ist geblieben nach all den Jahren in meinem Leben? Der unbändige Freiheitsdrang. Es fällt mir jetzt noch schwer, eine Stunde am Schreibtisch zu sitzen, obwohl ich fast 30 Jahre an einem Schreibtisch sitzen musste. Was ist geblieben? Das ständige Bestreben, Neues zu lernen. Was ist geblieben? Mein kümmerliches Vertrauen. Das Wort Vertrauen gehört nicht zu meinem Vokabular. Das, was der Zettel, den ich längst vergessen hatte, eigentlich bewirken sollte, Vertrauen, das fehlt mir noch heute in schwierigen Lebenssituationen. In diesem Jahr, am 25. Juni, las ich das Kalenderblatt mit diesem Bibelwort. Und da fiel mir die Geschichte mit dem Zettel wieder ein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Wenn ich es recht bedenke, war mein Lebensweg eigentlich immer eine Herausforderung, Gott zu vertrauen. Nichts war selbstverständlich in unserem oft leidvollen Leben, obwohl ich leider vieles für selbstverständlich gehalten habe. Heute weiß ich, dass Gott teilgenommen hat an meinem Leben. Heute weiß ich, dass mein Wissen nur Stückwerk ist, dass ich eigentlich nichts weiß. Heute weiß ich, dass alles war Gnade. Obwohl ich vieles im Rückblick auch heute noch nicht verstehe. Vor allem das jahrzehntelange Leid meiner Frau. Eins weiß ich genau. Mein Glaube ist absolut abhängig von meinem Vertrauen. Und dieses Vertrauen kann nur der Heilige Geist bewirken. Wenn man über Vertrauen sprechen will, dann wird das sicher eine sehr theoretische Sache. Außerdem kann man über Vertrauen überhaupt nicht sprechen, ohne über den Glauben, unseren Glauben, nachzudenken. Die Jünger Jesu baten eines Tages ihren Herrn: Meister, hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Und darauf antwortet Jesus: Selbst wenn euer Glaube so winzig wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr diesen Maulbeerbaum befehlen: Reiß dich aus der Erde und verpflanzt dich ins Meer. Und jetzt müssen wir uns einfach fragen lassen, warum haben wir nicht solchen Glauben? Und die Antwort dürfte selten so eindeutig ausfallen, wie in diesem Fall, weil wir zu wenig Vertrauen haben. Was ist überhaupt Glaube? Und in welchem Verhältnis steht er zum Vertrauen? Wir glauben an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Auch wenn wir ihn nicht sehen, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Glauben hat also immer etwas mit blindem Vertrauen zu tun. Wenn ich zu jemandem sage, ich glaube dir, dann vertraue ich ihm auch. Und jetzt kommt das Entscheidende. Mein Vertrauen ist umso größer und unerschütterlicher, wenn ich weiß, dass mich derjenige gern hat, dass er mich mag. Und das heißt im Klartext, ich kann nur an den glauben und den vertrauen, von dem ich weiß, er hat mich lieb. Glaube, Vertrauen und Liebe gehören also zusammen. Aber Liebe, wahre Liebe, finde ich nur bei Gott. Deshalb ist allein Gott vertrauenswürdig, der seinen einzig geliebten Sohn für uns am Kreuz von Golgatha geopfert hat. Und jetzt können wir auch sagen, was Glaube ist und in welchem Verhältnis er zur Liebe steht. Glaube ist das feste Vertrauen in die Liebe Gottes, die uns Gott durch seinen Sohn Jesus Christus offenbart und geschenkt hat. Wer dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen in die Liebe Gottes hat, der ist geborgen in Zeit und Ewigkeit. Ein Junge kommt eines Tages zu seinem Vater und bekennt ihm einen kleinen Fehler. Der Vater verspricht ihm, dass damit alles gut ist. Und dann beten sie zusammen. Der Junge betet: Gott im Himmel, lass mich so groß und stark werden wie mein Vater. Du kannst mir alle Schuld vergeben, ich bitte dich darum. Abends, als der Junge im Bett ist, betet der Vater: Gott im Himmel, lass mich so klein und vertrauensvoll werden wie mein Kind. In dieser Spannung wird sich unser Leben vollziehen. Stark sein wie ein Mann und klein und Vertrauen haben wie ein Kind. Was also bedeutet Vertrauen konkret? Drei Merksätze sollen uns das verdeutlichen. Jeder Mensch, der fest an Jesus Christus glaubt und ihm vertraut, fühlt sich sicher und geborgen in seiner guten und geliebten Hand. Und das ist die Frage an uns. Ist unser Vertrauen, unser Glaube so groß, dass wir uns in allen Situationen, in allen Lebenslagen in Gottes Händen geborgen wissen, in Angst und Krankheit, in Not und Gefahr, in Sorge und Zweifel, also in allen Lebenskrisen? Ist unser Vertrauen so groß? Mein Vertrauen ist manchmal wie ein glimmender Docht und ein schwankendes Rohr. Der zweite Satz: Jeder Mensch, der fest an Jesus Christus glaubt, weiß, alles, gleich ob Gutes oder Schlechtes, kommt nicht von ungefähr, sondern kommt aus seiner guten und geliebten Hand. Wissen wir das immer? Sind wir da ganz sicher? Ist unser Vertrauen so groß? Alles, was uns widerfährt, kommt aus Gottes Händen. Auch das, was uns nicht gefällt, die Krankheit und das Leid, das uns heimsucht. Das, was uns Sorge bereitet, kommt das alles aus Gottes guten Händen? Hier immer ein Ja zu finden, ist sicher schwer. Wir denken an die Worte Hiobs: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen ewiglich. Und da ist wieder die Frage an uns: Haben wir so ein Vertrauen, so einen festen Glauben? Oder wie sieht unsere Lebensrealität aus? In meinem Leben ist es jedenfalls so, wie wir es jetzt im Matthäusevangelium im 14. Kapitel lesen. Und das ist das Wort für diese Stunde. Jesus befahl seinen Jüngern, in ein Boot zu steigen und ans andere Ufer des Sees zu fahren. Er selbst blieb zurück, um die Menschen zu verabschieden. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. Es wurde Nacht. Das Boot war noch weit draußen auf dem See. Da brach ein schwerer Sturm los und der Wind stand ihnen entgegen. Die Jünger konnten kaum noch steuern. In den frühen Morgenstunden kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie sofort an: Habt keine Angst, ich bin's doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus: Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich zu dir kommen. Komm her, antwortet Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Als er aber die hohen Wellen sah, erschrak er, und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, ich versinke, schrie er. Jesus streckte ihm seine Hand entgegen und ergriff ihn und sagte: Hast du so wenig Vertrauen? Vertrau mir doch, Petrus. Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen alle vor Jesus nieder und riefen: Du bist wirklich Gottes Sohn. Hier beginnt meine Lebensgeschichte und vielleicht auch die eure. Die Jünger fahren allein über den See Genezareth. Und als das Boot schon weit draußen auf dem See war, brach der Sturm los. Und der Wind stand ihnen entgegen. Hier beginnt meine Lebensgeschichte. Immer steht uns der Wind entgegen. Sorgen um unsere Existenz, Sorgen um unsere Gesundheit, Angst vor Krankheit und Sichtum, Angst vor dem Tod, Probleme im Alltag, in der Ehe, in der Familie, in der Schule, im Beruf und manchmal auch in der Gemeinde. Und das sind unsere Sünden, die uns verklagen, und unsere Schuld. Immer steht uns der Wind entgegen. Aber da lesen wir das wunderbar tröstliche Evangelium. Jesus steht auf einem hohen Berg. Dorthin hatte er sich zurückgezogen, zum Beten und zum Kraftschöpfen. Jesus überschaut alles. Er sieht das Boot auf dem sturmgepeitschten See und er sieht seine Jünger in Todesangst. Er sieht ihren schwachen Glauben, nicht einmal so groß wie ein Senfkorn. Er sieht, dass sie ihr Vertrauen verloren haben und er hört ihre Hilfeschreie. Die Jünger hatten Wunderbares mit ihrem Herrn erlebt. Im Augenblick der Not war alles vergessen. Das ist meine Lebensgeschichte, vielleicht auch die eure. Wenn uns der Wind entgegensteht, dann vergessen wir sehr schnell, dass uns eigentlich nichts, aber auch gar nichts aus der Hand unseres Herrn reißen kann. Das sollten wir uns in dieser Stunde ganz neu ins Herz schreiben. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Jesus Christus steht auf einem Berg. Jesus Christus sieht uns. Aber dabei bleibt es nicht. Das Sehen allein würde uns nichts helfen. Jesus Christus kommt zu uns. Zu den Jüngern kommt er an der vierten Nachtwache. So übersetzt Luther. Da war die Not am größten. Wenn die Not am größten ist, ist Gott am nächsten. Mitten hinein in das Toben der Elemente, mitten hinein in unsere Angst, unsere Sorge, unsere Krankheit, unsere Hoffnungslosigkeit, unsere Schuld kommt Jesus. Er kam als Kind in der Krippe und ging seinen Weg über diese Erde bis zum Tod am Kreuz. Und dort starb er für unsere Schuld. Aber dort ist nicht das Ende. Dort ist der Anfang. Dort beginnt meine Lebensgeschichte und sicher auch die eure ganz neu. Denn Christus ist auferstanden. Er wird wiederkommen und mit ihm die neue Welt. Weil wir das wissen, deshalb, und das ist der dritte Merksatz, nur deshalb braucht jeder Mensch, der fest an Jesus Christus glaubt, nicht ängstlich in die Zukunft zu schauen, sondern kann sich getrost und voller Zuversicht und Vertrauen Gott überlassen. Ist das so, dass wir getrost und ohne Bangen in die Zukunft schauen können? Leider nein, denn unsere Geschichte im Matthäusevangelium geht nämlich weiter. Die Jünger können es nicht glauben, dass ihr Herr und Meister auf dem Wasser geht und zu ihnen kommt. Sie halten ihn für ein Gespenst. Und Jesus und Petrus, der Mann der Tat, der wagt wenigstens einen Schritt. Aber dann ist die Angst da und dann geht nichts mehr. Und genau das ist mein Leben. Wenn ich Vertrauen hätte, nur so groß wie ein Senfkorn, dann sähe vieles anders aus in meinem Leben. Oft halten wir es überhaupt nicht für möglich, dass uns Jesus Christus helfen kann, dass er uns auch in ausweglosen Situationen helfen kann. Was muss Gott, unser Vater im Himmel, eigentlich noch tun, damit wir ihm vertrauen? Wir wissen, er kennt uns. Er kennt uns ganz genau. Er kommt zu uns als Mensch. Er hat uns lieb. Er stirbt für uns am Kreuz, für unsere Sündenschuld. Er spricht uns jeden Tag ganz neu an. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wir müssen nur jeden Tag die Bibel aufschlagen und mit ihm reden. Simon Petrus spricht zu Jesus: Herr, wenn du es befiehlst, so komme ich zu dir. Und dann hören wir unseren Herrn Jesus: Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus sagt dasselbe zu Petrus: Komm. Und obwohl Petrus Angst hat, wagt er den ersten Schritt. Für den ersten Schritt ist unser Vertrauen und unsere Zuversicht und unsere Sicherheit noch da und die beglückende Erfahrung: Das Wasser trägt mich, Jesus trägt mich. Ich kann ihm vertrauen, ich kann mich ihm anvertrauen. Aber jetzt muss auch der zweite Schritt folgen. Wir müssen den Weg zu Jesus und mit Jesus weitergehen, immer weiter, bis ans Ende unseres Lebens. Auch wenn die Wellen kommen, und die Wellen kommen immer wieder, denn der Wind steht uns entgegen. Wer mit Jesus geht, dem wird der Wind des Lebens immer entgegenstehen. Und mit dem Wind kommen auch die Zweifel, und mit den Zweifeln kommt auch die Furcht. Und mit der Furcht, da beginnt unser Vertrauen zu sinken, manchmal auch zu versinken. Und dann bleibt uns immer noch der Hilfeschrei, das Gebet: Herr, hilf mir, ich versinke. Und dann werden wir mit Sicherheit das erfahren, was auch Petrus in dieser so bedrohlichen Situation erfahren hat. Jesus streckte sogleich seine Hand aus und ergriff ihn. Wenn wir alles vergessen, wenn alles um uns zu versinken droht, wenn Krankheit und Not, Sorge und Angst uns den Atem abschnüren, wenn wir all die vielen Worte vergessen würden, die ich in dieser Stunde gesprochen habe, eins dürfen wir nicht vergessen: Ich bin gewiss, dass uns von der Liebe Gottes nichts trennen kann, weder im Leben noch im Sterben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder etwas im Himmel noch etwas auf der Erde. Darum gibt es in der ganzen Welt nichts, aber auch gar nichts, das uns von der Liebe Gottes scheiden kann. So bleibt uns zuletzt noch die Warum-Frage. Die Warum-Frage: Warum, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Warum vertraust du mir nicht? Warum glaubst du nicht an meine Kraft, an meine Allmacht, an meine Liebe? Warum? Wir Menschen sind doch sonst so vertrauensselig. Die Titanic wurde von den besten Experten des Schiffsbaus und der Nautik des 20. Jahrhunderts gebaut und ging unter. 1517 Menschen ertranken in jener schrecklichen Nacht. Die Arche, das ist sie, 152 Meter lang. 120 Jahre hat Noah an diesem Schiff gebaut. Jetzt steht die Arche im Bundesstaat Kentucky in Amerika. Sie wurde für 100 Millionen Dollar gebaut. In diese Arche bauten 8 gehorsame und absolute Amateure auf Gottes Anweisung hin. Und das in der Wüste. Und die Arche bewahrte diese 8 Menschen, die sich von Gott warnen und anleiten ließen und die ihm vertrauten, die ihnen ihr Leben anvertrauten. Die fast ungebrochene Vertrauensseligkeit des modernen Menschen im Blick auf die Technik und all die menschlichen Möglichkeiten der Lebensversicherung, die machen bedenklich. Aber so sind wir eben, wir Menschen. Wir vertrauen den Menschen mehr als Gott Und dabei werden wir gerade von Menschen immer wieder am meisten enttäuscht. Ein Einbrecher ist in eine Villa eingedrungen. Als er den Tresor gefunden hat, packt er sein Werkzeug aus, um den Geldschrank zu knacken. Da liest er auf einem kleinen Zettel an der Tür des Tresors: Wenn Sie diesen Tresor knacken wollen, wenden Sie bitte keine Gewalt an und zerstören die Tür. Der Safe ist nicht verschlossen. Sie brauchen nur den Griff nach links zu drehen. In dem Augenblick, in dem der Einbrecher den Griff nach links dreht, fällt ihm ein Sandsack auf den Kopf, grelle Scheinwerfer blitzen auf und der ausgelöste Alarm bringt die Polizei auf den Plan. Als der Einbrecher im Gefängnis sitzt, jammert er vor sich hin: Wie konnte ich bloß einem anderen Menschen vertrauen? Das ist die Krankheit unserer Zeit. Wir vertrauen oft blindlings anderen Menschen, aber unser Misstrauen in die göttliche Verheißung und Zusage für unser Leben, die ist manchmal sehr stark. Was ist also der Grund, die Ursache dafür, dass wir Gott und seinen Zusagen manchmal so wenig vertrauen? Wir wissen doch um die Kraft und die Macht unseres Herrn und Heilandes. Wir wissen, dass er uns liebt, dass er sein Leben für uns geopfert hat, dass wir durch sein Blut teuer erkauft sind, dass er alle Tage bei uns ist und dass er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Wir haben seine Zusage: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich wünsche mir das Vertrauen eines Hauptmanns von Kapernaum: Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Der Hauptmann vertraute einzig und allein auf das Wort Jesu. Jeder Mensch, der fest an Jesus Christus glaubt und ihm vertraut, fühlt sich sicher und geborgen in seiner geliebten Hand. Amen.